bereit mit Freude. Um das geht es, es wird um Freude gehen. Ihr werdet nachher auch einen Trailer gesehen oder einen Clip gesehen von Leo, wo er die Freude als einen ICF-Wert proklamiert. Genau. Apropos Freude, der Joel hat Freude gehabt, dass er viel Feedback bekommen hat auf die Predigt von letzten Sonntag. Er hat ja ein Special gemacht über Pandemie, Krieg, ist Endzeit, was geht ab jetzt, es ist so viel, was abgeht. Und er hat so viel Feedback bekommen, dass er diesen Sonntag nochmal einen zweiten Teil von der Predigt macht. Und ich empfehle euch, einfach noch die, die sich einrichten können, nochmal die halbe Stunde zu investieren, wer das interessiert, den zweiten Teil auch noch zu hören. Weil nur schon das von letzten Sonntag auch sehr spannend war. Eben aufgrund von der Rückfrage macht er auch noch weiter. Bevor das alles kommt, geht noch wie gewohnt unsere Herzen dort rein, wo du dich kannst finanziell unterstützen, wenn du es auf dem Herz hast. Wir haben auch mal mehr gemerkt, wir haben im Reiseführer gelesen, Teneriffa ist jetzt nicht, dass man da muss, mit Trinkgeld mega muss auffüllen, einfach ein bisschen aufrunden, das haben sie uns empfohlen. Und wenn man dann gleich ein bisschen mehr gibt, haben sie mega, mega Freude. Und das ist eigentlich gleich nicht viel, oder, wenn wir ehrlich sind. Und gleich, da gibst du nicht viel und die Freude ist riesig. Und ich habe das auch schönes Bild gefunden. Ob du viel oder wenig gibst, ist wirklich zweitrangig, gibt es mit Freude. Und wir nehmen es auch mit Freude an. Genau, so ehrlich bin ich schon. Genau, nachher, wenn die Kästchen durch sind, kommt dann der Clip und dann geht es los mit «Sei bereit mit Freude».
Begeistert. Wir wissen, die Freude an unserem Gott ist unsere Stärke. Wir bauen eine Kirche, die begeistert. Man liest hier, wie glücklich dieses Volk sein muss, welch ein Vorrecht für deine Minister. Also Königin Saba war völlig begeistert, gesagt, meine Güte, ihr lebt Werte, die sind so ansteckend, die sind so begeisternd. Und ich glaube effektiv, für mich ist es so wichtig, wir sehen in allem den Fingerabdruck Gottes. Wir sehen nie, das Glas ist halb leer, sondern es ist effektiv halb voll. Wir sehen in allem, was geschieht, immer die Güte, die Größe, die Kraft Gottes, in allem, was geschieht. Und weißt du warum? Weil die Bibel ist nämlich so krass, weil am Ende der Bibel sagt Gott im letzten Kapitel, Gott wird gewinnen. Und es gibt gewisse Schlüsselkapitel in unserem Leben, die sind nicht optimal. Da sieht viele Dinge nicht optimal aus. Aber am Ende sagt Gott, das letzte Wort hat Gott. Und das letzte Wort bedeutet, Gott gewinnt und Gott ist gut. Dennoch, trotzdem und sowieso. Und das heißt mit anderen Worten, wir gehören zu einem Winning-Team. Unser Gott gewinnt immer, weil eines Tages werden sich alle Knie vor diesem Gott im Himmel niederbeugen und bekennen, er ist groß und er ist fantastisch. Und das löst in mir eine Begeisterung aus. Nicht, weil ich einfach begeistert bin. Ich bin begeistert, weil ich weiß, mein Gott hat das letzte Wort. Und das letzte Wort ist mega gut. Stell dir vor, eine Church, eine Group kommt zusammen. Und man ist begeistert von der Güte, von der Treue, von der Freude von diesem Gott im Himmel. Man kann alles zusammen effektiv auch bewegen. Darum glaube ich, es ist mega wichtig, dass wir immer wieder Wunder erzählen, Praise Reports. Erzählen, was für Wunder Gott gemacht an deiner Arbeitsstelle, in deiner Group, in der Church, in deiner Familie. Und dann dankt man Gott auch dafür. Weil loben zieht nach oben und danken schützt vor Wanken. Und begeistert ist eine Grundeinstellung, denn die Freude an Gott, nicht die Größe, nicht die Erfolge, nicht was man bewegt, sondern der Fakt, wenn Gott in der Mitte ist, dann haben wir allen Grund, um fröhlich zu sein, weil Gott hat immer das letzte Wort, denn ich bin verheißungsorientiert und nicht erfahrungsorientiert. Erfahrungen mögen nicht gut aussehen, aber das letzte Wort und das letzte Kapitel gehört Gott und darum sind wir nämlich begeistert.
Amen, genau. Lass die Freude nicht rauben. Auch die Praise Reports, Neudeutsch Zeugnisse, ist auch immer wieder so spannend, nicht nur auf der Bühne, sondern auch in der Cafeteria, im Alltag, per WhatsApp, Sprachnachrichten, egal, diese mitzuteilen. Und da freue ich mich auf den Karfreitag auch, in 12 Tagen, wenn ich richtig gerechnet habe, wo wir auch hier feiern werden, auch Zeugnisgottesdienst feiern werden und einfach mich wundern nimmt, was ich nicht schon weiß, was ihr mit Gott erlebt. Es gibt so vieles, wo wir mit Gott erleben können. Genau. Lass die Freude nicht rauben, das habe ich mir auch gedacht. Da komme ich zu meiner letzten Teneriffa-Geschichte. Und zwar, wir waren ziemlich zentral gelegen, in der Stadt, in einer Stadt am Meer. Und das war so eine Studentenstadt. Wunderschön, wunderschönes Städtchen. Aber je länger die Woche ging, desto lauter wurde es. Und am Freitagabend kulminierte das zu einer denkwürdigen Nacht. Und zwar sind wir dann morgens um 3 Uhr aufgewacht und es war ein Höllenlärm. Es war wirklich schrecklich. Und ich habe gedacht, die Discos sind ja zu und die Bar ist zu und alles. Wieso ist nach 12 Uhr noch so ein Lärm? Und dann tatsächlich habe ich gesehen, auf dem Platz dort hat es viele Junge, die dort einfach laut geredet, geschrien, gelacht haben. Ich weiß auch nicht, was sie für einen Zustand hatten. Egal, ich legte mich wieder ins Bett, aber es ging einfach nicht. Und dann, ich habe mich dann innerlich sehr aufgeregt, habe gesagt, wieso macht niemand etwas? Und habe dann gedacht, ja, ich nehme das Heft jetzt in die Hand. Alles klar? Ja, wir sollen nicht nur auf der Bühne abgehen, sondern wir wollen verschiedene Reize schaffen. Auf alle Fälle, ich ging dann morgens um 3 Uhr, zog ich wieder an, ging an die Hotellobby zum Nachtwärter und sagte ihm, kann man nicht irgendwie die Polizei anrufen, dass sie da schauen, es kann doch nicht sein, das ganze Quartier ist hellwach, die sind so laut. Und dann hat er mir gesagt, das nützt in Teneriffa nicht viel, wenn du die Polizei anrufst. Erstes Mal hat es 3 Polizeien, die Inselpolizei, die Lokalgemeindepolizei und die übergeordnete Polizei. Und die schieben sich gegenseitig so die Arbeit ein bisschen weg. Und ich habe das nicht geglaubt. Gustavo und unserem Nachtwärter. Und Gustavo hat sich ganz genervt und gesagt, okay, schau jetzt mal. Dann hat er angerufen. Das erste abgenommen, Telefon und gesagt, ja, das betrifft nicht uns, andere Polizei anrufen. Okay, abgehängt, nächstes Telefon. Das Problem war, das nächste Telefon nahm niemand ab. Okay, es gibt noch eine dritte Option, oder? Drittes Telefon, wieder durchgeschellt. Niemand abgenommen. Und dann hat er gesagt, siehst du, so läuft es in Teneriffa. Und dann hat er einen Monolog gehalten, wieso er jetzt nicht unbedingt ein großer Fan von der Polizei ist. Konnte ich noch nachvollziehen, weil wenn du einen Notfall hast, ist es doch blöd, du rufst an und es nimmt niemand ab. Oder sie sagen, es ist dann jemand anders, oder? Und die Freude war dann wirklich im Keller, weil ich dachte mir schon, ja gut, das kannst du nicht zu denen gehen und sagen, könnt ihr bitte leise sein, sonst wäre ich vielleicht jetzt nicht ganz so da, wie ich jetzt da bin, höchstwahrscheinlich. Aber plötzlich kam ein Rückruf. Die Polizei hat sich dann doch erbarmt, zurückzurufen. Und dann haben sie gesagt, sie sind ein paar Minuten da. 30 Sekunden später, das war extrem schnell, sah ich schon das Blaulicht durch die Scheibe, die Lobby war verglast. Und dann kam ein Kastenwagen mit etwa 5-6 Polizisten. Und 5 Minuten später war mucksmäuschenstill. Und einen Tag später, am Samstagabend, da war noch mehr Party in der Stadt, noch viel mehr Volk unterwegs, hat es von Anfang an am Abend 2 Polizeiautos dort. Es war wunderschön ruhig, alle schliefen wunderbar. Genau, also man sollte die Freude nicht rauben lassen, geduldig bleiben. Manchmal kann man das Heft auch in die Hand nehmen, nicht immer natürlich, aber das fand ich wirklich schön. Die Freude an den Ferien, die Freude am Schlaf wurde nicht geraubt über Umwege. Wir fokussieren heute die Vorbereitung einer jüdischen Hochzeit. Zu einer jüdischen Hochzeit damals, also ich nehme an, das wird immer noch größtenteils so gehen, 2000 Jahre später, eine jüdische Hochzeit, was für Vorbereitungsstationen anstehen. Und wir werden das zuerst einfach so ein bisschen kurz an, werde ich das umreißen und danach werde ich das noch aus geistlicher Perspektive anschauen. Weil es hat immer auch eine geistliche Perspektive und das hat auch Verbindungen zu gewissen Bibelversen. Und plötzlich habe ich gemerkt, das macht ja so viel Sinn, dass Jesus das gesagt hat, weil er hier ganz bewusst auf diese Tradition dieser Hochzeitsvorbereitung auch angeht. Weil was auch ein Bild ist, das die meisten von euch kennen dürften, ist, dass Jesus sagt, ich bin der Bräutigam, ihr seid die Braut. Und heute geht es um die Braut. Nicht, dass der Bräutigam jetzt nicht so die Rolle spielt, aber grundsätzlich geht es jetzt um die Braut Hochzeitsvorbereitungen. Es betrifft uns, es betrifft mich, es betrifft dich, es betrifft uns als Gemeinde. Wir sind die Braut und Jesus ist der Bräutigam. Genau, also wenn wir mit der Liste starten, geht es zuerst mit der Auswahl und der Zustimmung. Genau. Und ich habe mich immer gefreut, bis ich endlich diesen Joke bringen konnte. How met your mother? I met her on our wedding. Genau. von der bekannten Fernsehserie How met your mother? Genau. genau, das war mir so wichtig, das noch einzustreuen. Es war tatsächlich so, dass der Vater hat die Braut ausgesucht für den Bräutigam. Und das wiederum kann man ja gut oder schlecht finden, genau. Was sicher ist, es motiviert dich, eine gute Beziehung zu deinen Eltern zu haben und zu deinem Vater. Also das ist sicher ein Vorteil. So als Vater, als Elternteil bist du dann schon im längeren Hebel, oder? Nein, genau. Aber natürlich, die Braut gab ihre Zustimmung. Inwiefern natürlich, wenn es der Vater das Gefühl hatte, nein, das passt jetzt schon genau so, wusste ich jetzt natürlich auch nicht, wie es dann ist, wer das letzte Wort hat. Aber es wurde schon darauf geschaut, dass man die Zustimmung geben sollte. Genau, also es wurde ausgewählt für dich, man durfte aber zustimmen. Genau. Das Kleingedruckte weiß ich nicht, wäre auch spannend, das habe ich nicht herausgefunden. Es hat einen Brautpreis, die man mitbrachte. Man kennt es ja ein bisschen auch als Witz, wenn man sagt, ja, für dich kriege ich so und so viel Kamele und so. Ich weiß nicht, ob mit Kamele wirklich dann gehandelt wurde, aber es gab schon, dass man einen Brautpreis brachte, dass man da einfach auch ein materiell auch etwas hineinlegen musste. Die Verlobung, das habe ich auch schon erwähnt, die Verlobung ist jetzt anders als bei uns, ist schon ein ziemlich bindender Vorvertrag sozusagen. Also wenn man eine Verlobung aufgelöst hat, bei uns ist es ja, abgesehen von Herzschmerz, hat das keinerlei Konsequenzen. Aber bei einer jüdischen Verlobung hat es Konsequenzen, muss man schon den Brautpreis auszahlen, obwohl man noch nicht verheiratet ist. Aber es ist einfach das Wort, dass man Ja sagt zueinander. Dass man sagt, doch, ich möchte dich heiraten, ich sage Ja. Das hat schon so viel mehr Kraft, dass, als jetzt bei uns so generiert ist. Es ist damals auch schon eine mündliche, fixe Zusage füreinander. Es gab dann natürlich dann auch mit der Ehevertrag, wie wir das hier auch kennen, wo auch die Braut natürlich einen Schutzstatus stellt. Und war ja gerade wichtig, dann als alleinstehende Frau hatte man einen sehr niedrigen Status, ganz allgemein gesellschaftlich. Und durch die Heirat bekam die Frau wie ein Netz mit dem Job, Sicherheit, durch den Ehevertrag. Wie auch wir kriegten sie auch Geschenke. Genau, sicherlich denke ich auch ein Highlight. Auch wir fanden das ein unerwartetes Highlight, am nächsten Tag, am Sonntag, all diese Geschenke auszupacken. Das war also wie so Weihnachten, nicht an Weihnachten. Das war bei ihnen natürlich nicht anders. Denke auch bis heute noch. Dann auch spannendes Detail auch ist, dass die Braut sich noch gewaschen hat. Sie hat eine Reinigung gemacht, eine sogenannte Mikwa. Ich habe da so ein Taufbecken noch als Foto mitgenommen, genau. Und das hat weniger mit Taufe zu tun, als dass sich die Braut nochmals reinigt. Also bevor sie in die Ehe geht, reinigt sie sich nochmals äußerlich mit dem Bild vom Wasser, dass sie rein in diese Ehe geht, so als ein Bild dafür. Und dann der letzte Punkt und finde ich der spannendste Punkt und auch der Punkt, den wir am stärksten noch fokussieren werden, ist danach der temporäre Abschied. Also so gesehen, der Bräutigam ging dann die Wohnung, die gemeinsame Wohnung vorbereiten. Und also er bereitete alles vor, dass wenn dann die Hochzeit war, dass sie dann gleich einziehen konnte, dass alles ready war. Und das konnte bis zu 12 Monate gehen. Aber das lag nicht am Bräutigam. Das lag am Vater. Genau. Aber nein, zum Bräutigam die Wohnvorbereitung möchte ich auch jetzt den ersten Vers vorlesen. Und zwar aus Johannes Kapitel 14, Vers 1 bis 3. Dort sagt Jesus seine Jünger, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ermutigt Jesus seine Jünger, glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen und euch zu mir zu holen. Dann werdet ihr auch dort sein, wo ich bin. Im Rahmen dieser Vorbereitung ist mir einmal mehr aufgefallen, dass Jesus genau diese Stelle meint. Er ist der Bräutigam. Er bereitet jetzt augenblicklich die Wohnungen vor. Und zu irgendeiner Zeit wird er zurückkommen und es wird Rede sein. Wir sind genau in dieser Zeit zwischen Verlobung und Hochzeit, aus Sicht von der Braut und auch vom Bräutigam natürlich. Und in dieser Spannung auch, wo wir sind, wo ja Joel letzten Sonntag auch so fokussiert hat, in dieser Spannung, in dieser Zeit, wo man auch gerade auch die Freude, fast ja schon, ja, was eine Herausforderung ist, die Freude eben nicht zu verlieren, trotz aller Pandemien, trotz aller Kriege, die es ja nicht nur in der Ukraine und Russland gibt, sondern auch weltweit so viele Konfliktherde, die Freude nicht verlieren, weil wir wissen, wie auch Leo gesagt hat, Gott hat das letzte Wort und es ist gut. Er hat das letzte Wort, er hat die Trumpfkarte in seiner Hand. Das ist die Wiederkunft von Jesus Christus. Aber ein anderes spannendes Detail ist, dass nicht mal der Bräutigam wusste, wann die Hochzeit war. Das war in der Verantwortung des Vaters. Schon noch gut, der Vater konnte schon noch viel machen, merke ich dann. Auf alle Fälle, er hat gesagt, ich mache jetzt die Hochzeit. Und ich nehme jetzt mal an, ich habe das jetzt gar nicht recherchiert, dass der Vater auch die Hochzeit gezahlt hat. Genau, und auf alle Fälle, finde auch, wer zahlt, befiehlt, oder? Das ist irgendwo logisch, oder? Auf alle Fälle finde ich es legitim, dass man sagen kann, wenn ich schon die Hochzeit zahle, dann sage ich, wann sie ist, oder? Auf alle Fälle, wirklich der Vater sagte, vielleicht wusste es die Mutter auch, vielleicht hat er gesagt, ja, dir sage ich es jetzt, darfst du einfach nicht weiter sagen, weil das war wirklich so, er sagte es und man konnte sich dann nicht einfach noch kurz vorbereiten. Es ging dann alle ziemlich sick, Schritt für Schritt. Und das konnte irgendwann von diesen 12 Monaten sein. Das konnte schon nach einem Monat gehen. Es konnte aber auch die volle 12 Monate sein. Ja, und irgendwann in diesem Jahr kam die Hochzeit und nicht mal der Bräutigam und weder die Braut noch der Bräutigam wusste, wann das ist. Und das ist natürlich auch eine sehr gute Überleitung zu einem anderen bekannten Vers. Und zwar von Matthäus 24, Vers 5 und 36. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte haben aber für immer Bestand. Und doch weiß niemand, wann das Ende kommen wird. Auch die Engel im Himmel nicht. Ja, noch nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Ich finde es noch spannend, darum habe ich auch den ersten Vers auch angehängt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, also Jesu Worte, werden nicht vergehen. Und das ist ein ziemliches Statement. Das ist das oberste Statement, das du halten kannst. Aber dennoch sagt Jesus einen Satz später, dass er etwas ganz bewusst nicht weiß. Es ist die Sache allein vom Vater. Obwohl Jesus ja auch Gott ist, der dreieinige Gott, gibt es da dennoch eine Unterscheidung, wo Jesus sagt, hey, das weiß selbst ich nicht. Das weiß nur Gott, der Vater. Genauso wie bei einer Hochzeit ist, dass die Braut nicht weiß. Und auch nicht der Bräutigam, sondern allein der Vater und niemand anders. Jetzt aber gehen wir das nochmals durch, die ganze Reihe nochmal und jetzt aus geistlicher Sicht diese Themen. Die Auswahl und die Zustimmung. Wir alle sind auserwählt. Wir alle sind auserwählt, in eine Beziehung zu Gott zu kommen. Es ist der größte Wunsch von Gott, mit jedem Menschen, den er erschaffen hat, in eine Beziehung zu treten. Und für das ist jeder von uns auserwählt. Es ist völlig egal, aus welchem Land, aus welcher Rasse, welche Geschichtszeit, alles. Wir sind auserwählt, auserwählt von Gott. Aber wir müssen zustimmen. Es ist nicht so, dass Gott einfach sagt, ich habe so und so, so sowieso erschaffen, also nehme ich mir, was mir zusteht. Was er auch sogar machen könnte, theoretisch. Ich finde es stark, einfach, dass Gott sagt, ich habe euch erschaffen und ich möchte eure Liebe, ich möchte eure freiwillige Liebe. Weil eine Liebe einfach, die erwartet wird, einfach die mit Zwang vielleicht auch gewonnen wird, das ist dann nicht unbedingt eine Liebe, es ist nicht deine freie Wahl, sondern Gott möchte dein Ja, möchte deine Zustimmung. Er möchte dein Ja. Und das ist etwas, was mich neu bewegt hat. Gott hätte sich uns nehmen können, theoretisch, aber er wollte, dass wir können auch ihm auch Nein sagen und er akzeptiert das. Nicht mit Freude, im Gegenteil, aber er akzeptiert es, aber er freut sich, wenn wir zustimmen. Dann der Braupreis, ist klar, das ist natürlich der Fokus der Ostern, dass Jesus den Preis zahlte am Kreuz und mit der Auferstehung, dass er die Sünde der Welt, deine und meine, auf sich nahm. Und dass wir immer wieder, wenn wir fallen, wenn wir uns verstricken, dass wir zu Jesus gehen können und ihm einfach auch um Vergebung bitten können und ihm wieder ein neues, ein reines Herz bekommen. Das ist etwas, was ja auch der Brautpreis ein gutes Bild dafür ist. Dann zur Verlobung finde ich ein spannendes Detail. Wenn du dich ja verlobst, hast du in der Regel keine Zeugen, die dann sagen, ja, genau so lief es, wie es war. In der Regel machst du das ja unter vier Augen. Genau, und bei der ist es ja anders. Wenn du heiratest, musst du Zeugen bieten. Der Staat möchte Zeugen haben, dass du Ja sagst. Die Verlobung aber hat keine Zeugen. Niemand kann sagen, ja, war das wirklich so? Hat er wirklich den besten Champagner aufgetan? War er wirklich auf den Knien? Ich wollte ihn auf den Knien sehen. Es ist einfach, ja, es hatte keine Zeugen. Es war einfach nur das Wort, das gegenseitige Wort, das es gab. Und ich fand das darum auch stark, habe das vorher schon angeklungen, allgemein mit den Worten, dass die Worte haben noch mehr Kraft, als wir das uns hier bewusst sind, das vielleicht in unserer Kultur bewusst ist. Also wenn jemand verlobt ist, dann war er wie schon bindend verheiratet, eigentlich. Es ist nicht so, ja, wir verloben uns mal und ich hoffe, wir bleiben dann in dieser Spur. Sondern es war wie klar, das Wort war klar. Und wenn du dich verlobst, hast du keine Zeugen und dennoch ist es für Gott klar. Ich weiß nicht, als du zu Gott gefunden hast, als ich zu Gott gefunden habe, hatte ich keine Zeugen, ich war alleine. Ich war in Stalikon, in der Terrasse vom Haus meiner Mutter oder unseres Hauses damals und ich habe da ganz alleine zu Gott gebetet und gesagt, Gott, ich möchte zu dir gehören. Ich hatte keine Zeugen, aber für Gott spielt das keine Rolle, weil Gott hört es ja sowieso. Es braucht nicht eine Zeugen, die sagt, ja, du hast das jetzt gebetet und ich habe das jetzt aufgenommen und das ist gut, das ist theologisch korrekt, was du gesagt hast, alles. Es ist egal, es wurde ausgesprochen. Jeder Mensch, der erkennt, ich brauche Gott und das zu Gott betet, der ist angenommen. Völlig egal, ob das in der Gemeinde macht vor 1000 Leuten oder das alleine macht, wie ich das gemacht habe. Dieses Wort hat so viel Kraft, weil Gott das hört, weil Gott das wahrnimmt. Und meine Verlobung mit Gott begann damit. Und natürlich habe ich danach auch Schritte gemacht, allerlei Glaubensgrundkurse und so weiter und so fort. Aber es begann mit einem einfachen Wort, ohne Zeuge. Die Reise begann dort. Und das ist ein sehr schönes Bild auch dafür. Das wird dann gefestigt natürlich auch mit dem Ehevertrag. Und für mich ist es ganz einfach ein Bild, wir gehören zu Gott. Wenn wir diese Worte aussprechen, diese Verlobung aussprechen, gehören wir zu Gott unwiderruflich. Natürlich, bis wir sagen, ich möchte nichts mit mir zu tun haben. Weil das ist wieder der freie Wille, den ich vorher schon erwähnt habe. Aber wenn wir das nicht tun, dann gehören wir zu Gott. Wir sind bei ihm. Wir bleiben bei ihm. Wir sind unwiderruflich. Wir gehören ihm. Er hat den Preis für uns bezahlt. Wenn wir das annehmen, ist es für uns bezahlt. Und wir müssen uns nicht Sorgen machen, ob wir das durch unsere Sünden oder durch gewisse Umstände verlieren können. Der Preis ist bezahlt worden. Dann die Geschenke. Gott, die Reise beginnt, wie gesagt, mit diesen Worten, mit diesem Terrassengebet, das ich gemacht habe, ging die Reise erst los. Und eine Reise, die durch viele Erfahrungen, durch viele Erlebnisse, viele Verheißungen begann und auch mit vielen Gaben und Früchten des Heiligen Geistes. Und mich hat es wieder motiviert, einfach einmal mehr dran zu bleiben und die vielen Gaben und Früchten des Geistes, denen sie sich auszustrecken. Es ist auch etwas, was natürlich freiwillig ist, zu sagen, ich möchte investieren, ich möchte im Glauben wachsen. Ich möchte, weil Gott hat so viel für dich und mich vorbereitet. Gott hat so viele Geschenke für dich bereit. Der Punkt ist, ob du sie holst, ob du sie einlöst oder du sagst, nein, ich lasse sie dort, wo sie sind. Und das ist wie schade, es gibt auch das Gleichnis, wo ja dann der Verwalter auch enttäuscht ist, dass der die Holländer bekommen hat, einfach nur vergräbt, als andere, die versucht haben zu investieren. Manchmal fällt man auf die Schnauze, das kenne ich natürlich sehr gut auch, aber vielfach kommt es gut, man wächst, man gewinnt Reife, man gewinnt Erfahrung und man kommt weiter, man kann anderen wieder helfen, auch im Glauben zu wachsen. Und ich möchte euch uns herausfordern, weiterhin ausgestreckt bleiben, auch als Gemeinde, aber jeder Einzelne für uns, einfach die vielen Gaben und Früchte des Geistes auch zu suchen und zu finden, weil sie liegen bereit. Es sind wie Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, die bereit liegen und sie sind nicht als Dekoration gedacht, sondern für den Gebrauch. Dann die Reinigung, wie kann man das geistig sehen? Zuerst dachte ich, ja, es geht ja um die Taufe, die Kraft der Taufe. Wir hatten letzten Sommer eine Taufe, war ein Highlight. Ich hoffe auch, dass es dieses Jahr wieder Taufen geben wird, weil es ein schöner Moment ist. Aber ich habe gedacht, im zweiten Moment ist es ja auch ein Plädoyer für Reinheit. Die Braut macht sich rein, symbolisch wäscht sie sich nochmals im Wasser und sagt, mir ist Reinheit wichtig. Und ich habe auch gedacht, ja, Reinheit ist jetzt nicht das attraktivste Thema, das es in Kirchenlandschaft gibt. Ist manchmal auch mit Moralverhaftungen, mit alten Bildern oder mit Druckmitteln oder irgendwie mit unerklärten Sachen, was jetzt gut ist und nicht gut ist für jeden Einzelnen. Und dennoch ist Reinheit so ein wichtiger Begriff. Und den ich auch wieder zu Herzen genommen habe, und wieder Reinheit, wie sie Gott gedacht hat. Nicht aus menschlichen Zwängen oder irgendwelchen Bildern und mach es einfach, weil es Gott will und Punkt und fertig und wird mal allein gelassen damit oder so, sondern wirklich die Reinheit, die zu Leben führt, die Reinheit, die uns gut tut, die unser Herz schützt, die unsere Gedanken schützt, ein so wertvolles Bild dafür, wo wir auch, bin nicht sicher, ob die Familienserie die bald startet, ob das dort noch ein Teil dann wohl wird und sonst wird es sonst mal auch ein Thema, das jetzt eher ein bisschen weggelassen wird, aber es ist ein wichtiges Bild. Nicht nur für junge Leute, auch für mich. auch für mittelalterliche oder ältere Leute, dass Reinheit ein wichtiger Punkt ist in unserem Leben. Und es geht nicht um heilig sein, wir können nicht heilig sein. Heilig ist nur Gott. Aber wir sollen uns ausstrecken nach dieser Heiligkeit von Gott, weil sie ist gut zu uns, sie hilft uns. Auch wenn es bedeutet, auf gewisse Sachen zu verzichten, auch wenn es bedeutet, gewisse Sachen zu erwarten. Der Abschied, ganz praktisch, niemand wusste, wann der große Tag war. Das ist ein Bild, das wir kennen auch von Gleichnissen, von Geschichten der Bibel. Da die 10 Brautjungfern, wo 5 hatten Öl, 5 waren bereit, 5 hatten es verschlammt und wussten nicht, mussten dann mitten in der Nacht Öl auftreiben. Und tatsächlich habe ich gelesen, dass sehr viel, der Brautvater dann kam, war sehr oft Mitternacht. Sehr oft ging er dann Mitternacht zum Bräutigam und sagt, jetzt geht's los. Und die Szenerie musste dann sehr eindrücklich sein, was ich gelesen habe. Es gab einen Fackel, Spalier, sie standen an Spalier mit Fackeln. Und da kam dann der Bräutigam mit dem Vater und die Braut musste dann bereit sein und durfte nicht Zeit verlieren. Sicher ein sehr stimmiges Erlebnis so in der Nacht. Die Schofar wurden geblasen und sehr eindrücklich. Aber man musste ready sein. Gerade Mitternacht. Man konnte nicht sagen, ja gut, ich mag jetzt nicht, 12 Uhr ist jetzt eine blöde Zeit und so und mein Haar ist nicht so gut in dieser Zeit und Augenringe und weiß ich was und so. Einfach, es gibt kein Wenn und Aber. Ready sein, egal was ist. Und viele wurden überrumpelt. Und auch bei anderen Gleichnissen, eben vom Verwalter oder von anderen Bibelgeschichten, wurden immer wieder Leute auch überrumpelt, weil sie eben nicht einen Herzschlag hatten, bereit zu sein. Man kennt ja die Redewendung, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse, oder? Und Jesus bringt das immer wieder auch, dass es darum geht, eben bereit zu sein, weil man nicht weiß, was geschieht. Und das finde ich ein sehr gutes Bild, ist, weil wenn man ja wüsste, wenn er kommt, dann könnte man halt oft theoretisch dann einfach bis kurz vorher ziemlich allen seich machen und dann kurz vor Schluss könnte man so in so einen frommen Flow hineingleiten, oder? Und das ist ja definitiv nicht das Ziel des Glaubens, sondern das Ziel des Glaubens ist, eben bereit zu sein und versuchen, diese Verbundenheit mit Gott zu sein. Und genau das Warten, das ich vorher schon erwähnt habe, bezüglich Reinheit, das Warten, ich denke, den allermeisten von uns ist Warten eher eine schwierige Angelegenheit oder eine herausfordernde Angelegenheit, aber es offenbart unser Herz. Es offenbart unser Motiv und es stellt unseren Glauben. Ich könnte auch, glaube ich, wieder eine Predigt anhängen mit so vielen Beispielen, die ich gelernt habe, auf Sachen zu warten, auf kleine oder große Sachen, kurz oder lang, die ich gemerkt habe, es hat mir so gut getan, es hat mich so weitergebracht in meinem Glauben, einfach auf etwas zu warten und einfach die Hoffnung nicht zu verlieren, die Verheißung nicht zu verlieren, wie das Leo gesagt hatte. Nicht immer nur auf die Erfahrung, die ich vielleicht gemacht habe, zu vertrauen, sondern ganz bewusst auf die Verheißungen, die Gott in seiner Schrift gibt. Wir haben letzten Sonntag einmal mehr gelernt oder gehört, dass die Offenbarung nicht ein Science-Fiction-Buch ist, obwohl Science-Fiction-Elemente durchaus vorhanden sind dort. Wir hatten auch in der Kleingruppe letzten Donnerstag einen starken Abend, wo wir das alles nochmal aufgearbeitet haben. Es ist ein Trostbuch. Es ist ein Trostbuch, das uns aufzeigt, wie wir siegreich leben können. Und eben das siegreich Leben, das bedeutet, das wurde 7-mal erwähnt. 3-mal ist es schon eine Wiederholung, die dem Juden sagt, hey, eine 3-malige Wiederholung, das ist super, super wichtig. Wie viel wichtig ist eine 7-malige Wiederholung, oder? Und also eine super wichtige Wiederholung ist zu sagen, wer festhält am Glauben, wird siegreich leben. Und das ist das Ziel. Und gerade auch im Warten, gerade auch in dieser Zeit, die so verrückt ist, unser Herz manchmal auch so unruhig ist, dass wir wissen, Gott hat das Heft in der Hand. Er hat das letzte Wort. Auch wenn man das Gefühl hat, dass alles drunter und drüber geht und das Gefühl hat, dass Gott meilenweit weg ist, er ist es nicht. Er weiß, was er tut, er weiß, was er zulässt. Und wir sollen an diesem Gott festhalten. Es gibt einen wunderschönen Vers, mit dem möchte ich abschließen, der das aufzeigt. Johannes Kapitel 15, Vers 4-5. Dort sagt Jesus, bleibt fest bei mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich aus selbst Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, wie ich in ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Ihr gesehen habt, ich habe da ein bisschen Trauben aufgetrieben. Und wir möchten danach im zweiten Teil des Worship, kann jeder, der möchte, von diesen Trauben nehmen. Und einfach als ein Bild dafür, ich möchte Gott, ich möchte einmal mehr symbolisch und praktisch, das ist gut, ihr dürft sie gerne essen, es ist nicht nur Dekoration, man soll sie brauchen, als ein Bild dafür, sagt, ich möchte diesen Weinstock, ich möchte an diesen Weinstock angeschlossen sein, ich möchte gute Früchte tragen. Nicht einfach als Leistungsgedanken, sondern weil ich, wenn ich mit Gott verbunden bin, dann werde ich automatisch gute Früchte bringen, weil er das Gut in mir hervorbringt und das Negative angeht und bearbeitet und hilft zu überwinden. Also nehmt auch nachher wirklich die Freiheit, an Trauben zu nehmen. Und ich bitte euch, wenn möglich, wirklich auch die Hände zu desinfizieren, wenn da alle da herumtaupeln. Es ist immer noch Pandemiezeit, auch wenn man nicht darüber redet, wenn es über die Konflikte und so redet. Das wäre noch eine Bitte, genau. Wir hatten ein starkes Erlebnis auch durch die letzte Geschichte. Wo ich mit Steffi in einer Bar war, kam dann auch so ein Gürtelverkäufer oder sage ich, ein Verkäufer, irgendwelche Schwarze, die irgendwelchen Ramsch verkauften. Und ich bin da sehr kurz angebunden. Ich finde dann immer so, ich brauche nichts, du verkaufst sowieso nur Ramsch. Und ich wollte das eher ignorieren. Und Steffi hatte den Impuls, komm, wir schenken ihm ein Getränk. Wir laden ihn ein. Und ich so, und so, dann bleibt er zu lange, versucht zu verkaufen und so. Und sie sagt, nein, komm Alan, jetzt gib dich hinein, oder? Und ich bin mega froh, dass ich auf den Impuls von meiner Frau gehört habe. Der Verkäufer war so überwältigt. Und er nahm dann einen 1 € Red Bull und ging dann weiter. Er verkaufte uns nicht, versuchte nichts zu verkaufen. Und ich habe gedacht, 1 €, meine Güte, ist ja nichts. Und einfach, ich habe das so schön gefunden, dass Steffi auf die Stimme des Heiligen Geistes, auf eine so kleine Stimme des Heiligen Geistes gehört hat und praktisch umgesetzt hat. Und mir tut es ja so gut, einfach halt auch da grossherzig genug zu sein, oder? Und zu sagen, man muss nicht das Rad neu erfinden, aber seid aufmerksam, seid wach, seid ready. Nehmt euer Umfeld wahr, eure Nachbarschaft. Und wenn ihr im ÖV seid, wenn ihr am Arbeiten seid, auf die kleine, feine Stimme des Geistes, ob es jetzt ein kleines Getränk ist, das eine Aufmunterung ist, ob das eine Frage ist, wie es einem wirklich geht und so. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und das Schöne ist, da wird etwas von der Größe Gottes sichtbar. Johannes Vers 8 vom 15. Kapitel. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als mein Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Und das ist das Ziel. Und für das bete ich gerne, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Ja, himmlischer Vater, danke vielmals einfach, dass wir einfach uns an dir anschließen können. Wir müssen nicht irgendeinen Katalog ausfüllen oder irgendwie Theologie studieren bis zum, weiß ich was, Doktortitel zum Genügen, sondern wir genügen, wenn wir an dir angeschlossen sind. Wir genügen, wenn wir uns einfach sagen, Gott, da bin ich mit meinem Leben, mit meinen Herausforderungen, mit meinen Niederlagen und mit meinem Siegen. Und ich möchte mit dir verbunden sein. Und diese Verbundenheit möchte ich einfach in die Welt hinaustragen. Ich möchte wachsen, Vater. Ich möchte dir mein Ja geben, meine Zustimmung geben. Ich möchte wachsen. Und ich möchte diese Wartezeit, die jetzt ist, diese so verrückte Zeit, einfach nutzen, indem ich mit dir verbunden bin und versuche, ein Salz und das Licht zu sein. Nicht aus Leistung oder aus einem frommen Gedanken zu gefallen den Leuten, sondern einfach nur echt zu sein und die Leute wahrzunehmen. Die Leute, die Nöte wahrzunehmen, die Freude wahrzunehmen und den Leuten wirklich eine Hilfe und ein Wohlgericht zu sein. Danke, dass du mir auch hilfst. Auch ich habe noch so viele Felder zu lernen. Und danke, dass du jede einzelne Person, die hier ist, segnest, dass sie in dir verbunden bleibt und dass sie so auch ein Wohlgeruch sein kann für ihr Umfeld. Amen.